Ja, ich möchte nur beten zu Beginn, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal den Günther ein bisschen schockiert, weil ich gefragt habe, du dürfen Sünder auch predigen, aber plötzlich ist mir vorgekommen, er hat das auf sich bezogen, dabei habe ich es auf mich bezogen. Und ich habe das auch meiner Frau gesagt einmal, es ist noch gar nicht so lang her, vor einem Monat oder gar nicht so lang. Ich habe gesagt, Sabine, wie kann so ein Sünder wie ich predigen, sagt sie mir kalt ins Gesicht. Ich, ja, Gott hat keine Antwort. Ja, und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und bin draufgekommen, dass im Römerbrief dazu ein ganz entscheidender Satz steht. Ihr seid allemal Sünder und mangelt des Ruhmes, den ihr bei Gott haben solltet. Und wer das wirklich vor Augen hat, da laufen dann alle diese Dinge ab, die in Gottes Wort stehen. Da gibt's keinen, der sich über den anderen erhebt. Da gibt's keinen, der den anderen verurteilt und beurteilt. Da gibt's keinen, der sich, weiß Gott, wie wichtig fühlen kann in Gottes Gemeinde. Wer von dieser Voraussetzung ausgeht, dass er Sünder ist und die Gnade Gottes braucht und der Gnade Gottes bedarf, wird hoffentlich so ruhig werden, wie ich es jetzt im Moment bin. Ja. Es hat alles seine Zeit. Es hat die Zeit des Laufens seine Zeit. Und es hat die Zeit des Ruhens seine Zeit, es hat die Zeit des Denkens seine Zeit, vor allem des Nachdenkens. Und vor allem, Gott hat mit uns Zeit, das wundert mich immer mal am meisten. Weil ich bin eher immer der Typ, der ihm gerne einen Beschleuniger verkaufen möchte. Aber er nimmt das nicht an, interessanterweise. Es ist ihm ziemlich wurscht, was der kleine Gangel von ihm denkt. Er nimmt meine Beschleuniger nicht an. Naja. Auf der anderen Seite habe ich ja daheim auch so ein bisschen so einen Beschleuniger ständig an meiner Seite, die eher nicht so zum Ruhen animiert, sondern auch, wir waren jetzt schön in einem schönen Hotel, vom 6. oder 7. Mal, glaube ich. Es wäre so schön, dort nur nichts tun, aber so waren wir 4 Stunden täglich in der frischen Natur, bergauf, bergab, alle haben den Kopf beilt. Wo wart's jetzt Fuß? Wie hoch oben? Wie weit weg? Ohne Trinken, ohne Jausen. Was will ich euch eigentlich damit sagen? Dass wir, also der Christoph hat so gesagt, so ein bisschen locker und so happy-peppy in Gottes Welt unterwegs sind. Ja, wir sollten schon auch daran erkannt werden, dass wir Freude im Herzen haben. Ja? Weil wir als Sünder Gerettete sind. Und wir können uns den Himmel nicht verdienen, auch wenn wir uns noch so anspragen in dieser Welt. Und schlaue Predigten halten, schön singen können. Ich meine, es freut Gott schon, gell? Aber kaufen kann man ihn damit nicht. Beeindrucken glaube ich eigentlich auch nicht, weil wenn der seine 1000 Engel singen lässt, ist das besser als der Kantatchor. Fürchte. Ja. Aber sie freuen sich schon auf die Verstärkung, wenn wir dann im Himmel sind. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir beisammen sein dürfen. Danke, dass wir Gemeinschaft haben dürfen in deinem Namen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir deine Kinder sind. Ob mit zerrissenen, dreckigen Hosen, ob mit Schürfwunden, ob mit einer Glotzen oder Füllhaar, das ist bei dir nicht entscheidend. Bei dir ist entscheidend, dass wir an deinem Herzen Platz nehmen und deine liebende Vaterhand spüren. Amen. Ja, ist ein Thema, was mich jetzt längere Zeit schon beschäftigt und dem mir so wichtig ist. Weisheit. Was ist Weisheit? Ja. Man sagt ja immer, wenn die Haare grau werden, dann ist das ein Zeichen von Weisheit. Ich glaube eher, das wird mit scharfem S geschrieben, ja. Der Edelschimmel, der kommt, was jetzt vor allem, wenn man den Werner fragen muss, dafür körperliche Zusammenhänge bestehen, dass die Haare weiß werden, dann nicht der Glotzen, dann nicht weiße Haare. Aber die Weisheit, die ich meine, ist was anderes. Irgendwie hätte ich die gern. Ich hätte gern weise sein, ja. Naja, und in der Bibel steht aber immer wieder von dieser Weisheit und dass die jedem Menschen zugeordnet sein soll. Ja. Jeder Mensch soll sich um Weisheit bemühen. Na gut, dann habe ich mir halt die Arbeit gemacht oder mich beschenken lassen und habe einiges zum Thema Weisheit gesucht. Geht jetzt zwar ohne Brühen, probieren wir es einmal ohne Brühen. Sabine, ich probiere es ohne Brühen. In Epheser 5, Vers 17, Epheser 5, Vers 17, so dass ihr ein bisschen mitlesen könnt, wenn ihr einen Fehler macht. Gell. Es ist ja in manchen Gemeinden ist es ja wirklich so, da habe ich den Eindruck, und ich komme relativ viel in Gemeinden um und um, auch als Prediger, habe ich den Eindruck, da sitzen wirklich nur Leute drin und die warten, dass der Prediger einen Fehler macht. Und da freuen sie sich dann diebisch, wenn sie nachher daherkommen und sagen, das ist aber nicht in Epheser 17 gestanden, sondern in Epheser 18b. Ja. Da wäre ich an Mark Twain erinnert. Der Mark Twain hat einmal auf die Frage, ob er sich in der Bibel gut auskennt und ob er eh alles versteht, hat er gesagt, Gott sei Dank nicht, weil ich habe mit dem genug zu tun, was ich verstehe. In Epheser 5, Vers 17 steht, in einer Übersetzung, ich lese euch dann nur eine zweite vor, handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Oder in einer anderen Übersetzung, darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Was ist ein Tor? Keine Tür. Ein Tor ist ein tumper Mensch. Martin Luther hat seinerzeit einen dummen Menschen tump genannt. T-U-M-B. Wenn einer besonders dumm war, hat er ein H dazu gefügt. T-H-U-M-B. Und wenn einer ein besonders, besonders dummer Mensch war, hat er hinten ein hartes P geschrieben. Also er hat bewusst die Sprache so verändert, um etwas ausdrücken zu können. Was ist ein Tor, der nicht verständig ist und nicht weiß, was der Wille des Herrn sei? Ich erinnere mich, ich war beim Bundesheer bis zum 45. Lebensjahr Kompaniekommandant von einer technischen Einheit, von einer Fliegerabwehreinheit. Es waren insgesamt 74 Mann mit 8 Autos, 6 Kanonen und so Zeug halt. Und da hat jeder genau gewusst, um was es geht. Ja? Und am Anfang habe ich beim Bundesheer nur seine Probleme gemacht wahrscheinlich auch. Ich war dann Soldatensprecher und ich war eigentlich nur dort, um die ständig aufs Kreuz zu legen. Das waren ja nicht gerade unbedingt die Hochgescheiten, die dort die Offiziere und so weiter waren. Und ich wollte immer nur legen, ja, als Soldatensprecher, um bei den anderen gut dazustehen. So auf die Art, auf den kannst du dich verlassen, wir können halt wieder heimgehen und den Dreikupfen müssen wir nicht. Bis ich dann einen Kommandanten kennengelernt habe, der gesagt hat, Helmut, du hast das Zeug zum Kommandanten. Ja, du wirst es auch wehren. Habe ich gesagt, wieso? Ja, weil das Ministerium bestimmt hat, dass alle Lehrer, die zu dem Termin einrücken, Kommandanten werden müssen. Habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt wieder so dagegen arbeiten als Kommandant? Das kommt nicht gut. Und da habe ich so eine Kehrtwendung gemacht und habe den Betrieb voll unterstützt. Das war voll lässig. Meine Kompanie hat Dinge machen dürfen, die keine andere tun hat dürfen. Wir haben nach der dritten Woche eine Heimschläfergenehmigung gehabt. Also jeder, der verheiratet war oder nachweisen hat können, dass er mit seiner Freundin auf Leben ehrlich meint, hat heimfahren dürfen, so kein einziger tun dürfen und so weiter und so fort. Wir haben viel Freiheiten gekriegt. Wir sind dann auch, nachdem wir zweimal beim Luftzielschießen den Sog abgeschossen haben, der hinter einem Flieger nachgezogen wird, waren wir also weltbekannt fast und haben dann auch im Bezirk Feldbach zu Schulen fahren dürfen und haben unter sportlichen Dings unsere Kanonen aufgestellt auf Zeit und so weiter. Nicht? Und meine Typen waren echt lässige Typen. Die Sabine hat die kennengelernt. Einer meiner Gruppenkommandanten ist einen Monat bevor er zu mir gekommen ist, aus dem Häfen gekommen, wegen schwerer Körperverletzung und Nötigung und so weiter. Das waren also recht angenehme, richtige Knädeln. Aber ich habe, glaube ich, mit denen umgehen gelernt. Und was ihnen vor allem wichtig war, sie waren nicht töricht. Ja? Und die haben alles das da, was ich ihnen gesagt habe, und wenn es der größte Blödsinn war. Ja? Verständig sein. Bei mir war es vielleicht viel Blödsinn, was ich gemacht habe, aber ich glaube, bei Gott stimmt das nicht. Also Gott will für uns das Beste, nicht so wie ich. Was bedeutet das jetzt aber auch? Dass wir, wenn wir Gottes Willen erfüllen wollen, immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Immer wieder und dauernd. Und zwar Entscheidungen auf folgender Grundlage. Was sind meine Motive, wenn ich was tue? Wurscht was. Was ist mein Motiv? Ist das, was ich tun will, das, was ich vorhabe, dient es zu seiner Verherrlichung? Um auf mein Eingangsbild zurückzugehen, Bundesheer, wollte ich das, was ich tue, damit der Betrieb besser wird? Dass Österreich gedient ist? Oder mache ich was, damit ich gut dastehe? Ja? Dann ist er wichtig oder sonst irgendwie. Das ist aber eine ganz wichtige Entscheidung. Was sind meine Motive? Sind unsere Motive rein? Ein Thema, was mich ganz besonders auch beschäftigt. Was sagt mir mein von Gott gegebener gesunder Verstand? Ja? Manche Christen glauben ja, den Verstand schaltet man völlig aus. Ja? weil ich brauche nur die Antenne ausfahren und Gott sagt mir ständig, was ich zu tun habe. Das stimmt überhaupt nicht, gell? Das stimmt überhaupt nicht, sondern in Epheser 5, Vers 17 im zweiten Teil sind so zwei Dinge gegenübergesetzt. Töricht sein oder verstehen. Und verstehen hat mit Verstand zu tun. Ja? Verstehen hat mit Verstand zu tun. Gesunder Verstand. Ich glaube auch ganz sicher, und heute im Radio war es wieder, was den Leuten am meisten verloren geht, ist der gesunde Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand. Ja? Jetzt hat man eine faule Ausrede und sagt, ich entscheide aus dem Bauch raus. Und in einem Leserbrief heute in der Presse steht, da gibt's wen, der hat noch nie aus dem Bauch raus entschieden, sondern er hat immer aus dem Kopf heraus entschieden. Ja? Sein Bauch hat ihm noch nie was gesagt, außer ich bin hungrig. Was sagt mir mein von Gott gegebener gesunder Menschenverstand? Dazu Römer 12, Vers 2. Jetzt brauche ich da die Brille. Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Also mein gesunder Menschenverstand, der mir meine Motive zum Handeln liefert, ist etwas, das gut ist, Gott freut und seinem Willen entspricht. Das, was Gott uns gibt, ist vorweg und immer gut. Daher freut ihn das auch, wenn ich als sein Kind das tue, was gut ist. Und es entspricht seinem Willen. Die drei Dinge. Es ist grundsätzlich gut. Es freut unseren Herrn im Himmel. Und es entspricht seinem Willen. Ein gesunder Menschenverstand. Und die dritte Möglichkeit, Entscheidungen zu fällen, neben der Durchsicht meiner Motive und meinen gesunden Menschenverstand, ist auch, dass man mit geistlich gesinnten Geschwistern über bestimmte Vorhaben spricht und ihren Rat einholt. Dazu Sprüche 11, Vers 14. Sprüche 11, Vers 14. Also, herausfordernder Satz. Ohne weise Führung geht ein Volk zugrunde. Mit vielen Ratgebern aber lebt es sicher. Ohne weise Führung geht ein Volk zugrunde. Mit vielen Ratgebern aber lebt es sicher. Das zwingt uns auch dazu, für unsere Führung und Führungen des Volkes zu beten, damit sie weise werden oder bleiben. Ich bin eher für werden, damit sie weise werden und dem Ratschluss Gottes entsprechen. Sprüche 11, Vers 14. Was hat Weisheit in der Schrift für Bedeutung? Was hat das Wort für Bedeutung? Was hat es für Inhalte? Was hat es für einen Sinn? Weisheit in unserem Wort Gottes, das Wort heißt Chokmaha. Chokmaha. Das ist die Fähigkeit, größere Zusammenhänge sowie Ursachen und Auswirkungen von Geschehen zu erfassen. Das heißt, dass wir in der Lage sind, aus vielen Blickwinkeln und vor allem den Blickwinkel von oben auf eine Sache zu richten. Die Psychologie hat dafür einen besonderen Ausdruck gefunden, die sagen wir, entschwebt in eine Metaebene. Hast du das schon mal mitgekriegt? Wenn der Psychologe nicht mehr weiß, was er mit dir tun soll, dann ist er in der Metaebene verschwunden. Du sollst ihm zwar dorthin folgen, aber es gelingt in den seltensten Fällen. Ja. Aber Gott ist unsere Metaebene. Ne? Gott, das ist nicht irgendwas, wohin ich mich begeben muss, sondern eine Sicht der Dinge ist die Sicht, mit Gottes Augen auf bestimmte Dinge zu schauen. Aber Weisheit ist die Fähigkeit, größere Zusammenhänge sowie Ursache und Wirkung von Geschehen zu erfassen. Dazu auch eine Bibelstelle, Römer 11, 32. Römer 11, 32 und 33. Denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine Gnade zu schenken. Immer wieder die Frage, warum musste der Baum im Paradies stehen? Das hätte man sich da sporen können. Gottes hätte da sporen können. Weil in dem Baum mit der Erkenntnis von Gut und Böse ist er Schlangen gewesen. Weil eine Schlangen wäre nicht so was Tragisches, nicht? Wenn ich an die zwei Hollerbuben denke, die fast der Kreuz hat zusammentreten hätten und dann ganz fasziniert davor stehen und die Schlangen anschauen und mich rufen und der Papa bitte fotografieren und vielleicht aufheben und die Zahnradl herzeigen. Das haben wir dann da nicht gemacht, gell, weil es eindeutig ein Kreuzotter war. Aber es war ein schönes Gewächs, das Tierchen da. Es war faszinierend. Man schaut hin, vergisst die Welt um sich herum. Nichts mehr ist wichtig, nur die Schlangen, wie sie sich dann schön langsam. Ja, und genauso ist die Schlange da in dem Baum. Gott, denke ich mir manchmal, das hättest du da sporen können. Nein, denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine Gnade zu schenken. Anhand dieses Beispiels dürfen wir wissen, dass der Mensch von Anfang an eine freie Entscheidungsmöglichkeit gehabt hat und gewusst hat, er war verständig, er war kein Tor. Adam und Eva waren keine Toren, sie haben gewusst, was sie zu tun haben. Aber sie haben lieber ihrem Ungehorsam gefolgt als Gottes Gehorsam. Und was für Auswirkungen das hat, was ich zuvor gesagt habe, die Fähigkeit, größere Zusammenhänge, Ursache und Wirkungen, hat ihnen Gott genau gesagt. Wenn ihr erfahren werdet, dass es Gut und Böse gibt, werdet ihr in den Spiegel schauen und sehen, dass ihr nackert seid. Und in dem Moment, wo man sieht, dass man nackert ist und sich darüber schaut, kommt zum Beispiel im Bereich der Sexualität Sünde rein. Daher muss man sie bedecken. Oder? Der zweite Teil, 33. Wie wunderbar ist doch Gott. Wie unermesslich sind seine Reichtümer. Wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Gott kennt die größeren Zusammenhänge. Gott kennt Ursachen und Auswirkungen. Aber er lässt uns in unserem eigenen Ungehorsam ausgeliefert sein, um seine Gnade umso deutlicher zu sehen. Wir kennen die Geschichte dann im Neuen Testament, wo einer sagt, muss ich jetzt umso mehr sündigen, damit ich dann umso mehr die Gnade habe? Die blöde Frage kannst du auch da sporen, ja? Weil wir sündigen eh genug, dass wir, wenn wir in den Spiegel schauen, uns ja schaumen müssten. Und in den Sprüchen steht sogar, Salomo sagt, wie er in den Spiegel schaut, mir ekelt vor mir, weil ich so sündbehaftet bin. Ich weiß nicht, ob sie euch ekelt vor euch, weil ihr so sündig seid, aber ich habe schon manchmal kein gutes Gefühl, wenn ich mich im Spiegel zum Beispiel der 10 Gebote Gottes anschaue. Weisheit. Weisheit ist ein verwandtes Wort mit dem Wort Teich, Agam. Und im Zusammenhang mit dem Wort Teich oder See gibt es noch zwei Zeitwörter, die ganz genau mit diesem Wort zusammenhängen. Und zwar sind es Zeitwörter, die bedeuten so viel wie anfüllen, stauen. Also etwas staut sich, etwas ist zum Bersten voll, etwas ist knapp vorm Explodieren oder Übergehen. Ja? Also Weisheit heißt für uns auch etwas, womit füllen wir uns, womit sind wir gefüllt. Was diktiert unseren Menschenverstand? Was diktiert unsere Motive? Was diktiert unser Handeln? Womit sind wir gefüllt? Zu mir hat einer gesagt, wer viel Müll reintut, da wird Müll rauskommen. Ja? Wer viel Müll im Fernsehen sieht, wird viel Müll in der Birne haben. Also die Sabine und ich haben es wieder geschreckt, weil wir haben jetzt wieder mal einen Fernseher gehabt. Was da für ein Blödsinn läuft zu 90%. Katastrophe. Wenn ich mir allein die Werbung anschaue, da musst geistig völlig umnachtet sein, wenn es da länger als wir 10 Minuten eine Werbesendung anschauen kannst, da musst daneben sein. Sowas von Verblödung ist sagenhaft. Stehe dazu voll. Also es ist körperlich weh, tut er das, was da abgeht. Und es gibt zwei Dinge, die uns jetzt beschäftigen müssen, wenn es um die Weisheit geht, ist es die Weisheit dieser Welt oder die Weisheit Gottes? Womit fühlen wir uns? Womit fühlen wir uns? Zur Weisheit dieser Welt, Jesaja 29, Vers 14. Jesaja 29, Vers 14. Vielleicht schon 13 mit. 29, 13, 14. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, wo ich euch fortgejagt habe. In welcher Position stehen wir vor Gott? Wir stehen in der Situation von Adam und Eva, die aus dem Paradies sich selber eliminiert haben. Durch ihren Ungehorsam, durch ihre Sünde. Wir sind die, die uns selber aus eigenem Willen von Gottes Gnade eliminiert haben. Aber ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Unser ursprüngliches Menschsein und das, was wir durch Gott haben dürfen, durch Erlösung, das ist Weisheit. Das ist der Beginn der Weisheit. Gerettete zu sein. Herausgerettet aus dem Bereich des Todes. 1. Korinther 1, 19 bis 23. 1. Korinther 1. 19 bis 23. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Überlegen wir mal, wie viele gescheite Leute heute unser Leben diktieren. Ich habe einen Vortrag von einem Herrn Spitzer gehört, einer der bedeutendsten Hirnforscher zurzeit in Europa und vielleicht auch, was die Welt anbelangt, Kinderarzt nebenbei, wie der über Handy, Laptop, ständige Erreichbarkeit, flach, Bildschirm so flach, wie die Birne dann so flach ist, kein Tiefgang mehr, kein eigentliches Wissen. Und dann höre ich meine Ministerin, die für alle natürlich ein Tablet jetzt als wesentliches Lern- und Hilfsmittel zur Verfügung stellen wird. Und der steht genau im Konträr zu einem Universitätsprofessor, der sagt, unsere Verantwortungsträger fragen die Verkäufer von diversen digitalen Medien, anstatt dass die Kinderpsychologen und Kinderpsychiater fragen. Okay, die Weisheit dieser Welt. Ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen und die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint. Jesu Tod am Kreuz. Dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. So fordern die Griechen Zeichen und suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Jesus selber ist Weisheit. Die Weisheit Gottes ist in Jesus Christus. Es geht weiter in 1. Korinther 1, 24 bis 25. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Jesus Christus ist die Weisheit, nach der wir uns richten sollen. Darum sagt er auch, wer mir nachfolgt, heißt, in der Erkenntnis Gottes zu stehen. Jesus war zu 100% der Erfüller des Willen Gottes, also wer mir nachfolgt, heißt, mehr und mehr werde ich vom dummen, törichten Menschen zu dem, der den Willen Gottes tut. Mehr und mehr und mehr. Und einer der entscheidendsten Christen, Paulus, sagt, es ist trotzdem alles Stückwerk, aber ich bleib auf dem Weg. Mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und trotzdem steht auch nur gleichzeitig drinnen, das Gute, das ich tun will, also diese Verbindung mit Gott aufrechtzuerhalten, das fällt mir so schwer. Aber das Depperte, das Dumme, das Törichte, wie die Welt schreit, da machen wir die Ohrwaschel groß auf. Und das fällt uns ganz, ganz, ganz besonders leicht. Weisheit im Psalm 111, Verse 9 bis 10 lesen wir, der Anfang der Weisheit, der Beginn, wo wir weise werden, ist das Jahwe-Fürchten. Das Jahwe-Fürchten, so ist die wortwörtliche Übersetzung. Das ist Gottes Furcht. Psalm 111, die Verse 9 bis 10. Psalm 111, die Verse 9 bis 10. Er hat sein Volk befreit und seinen Bund mit ihm für immer bestätigt. Heilig und gewaltig ist unser Gott. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Klug sind alle, die sich danach richten. Lobt seinen Namen für alle Zeit. Zwei Dinge da drinnen. Heilig und gewaltig ist unser Gott. Und fürchten müssen sie die, die sich gegen diesen Gott stellen. Weil wer sich gegen diesen Gott stellt, wird umkommen. Jahwe fürchten. Sollen Kinder ihre Väter fürchten? Ist nicht modern, gell? Oder? Wir haben jetzt wieder erlebt, wie Kinder mit ihren Eltern umgehen. In der Öffentlichkeit. Den Papa für deppert erklären. Und die Mutter hilft nur brav mit. Weil er einmal was gesagt hätte, wie sich das Kind in einem Speisesaal so verwenden hat, kriegt er vom Kind und von der Mutter auch nicht drüber. So viel zum Thema Weisheit in der Kindererziehung. Sollen sie Kinder vor ihrem Vater fürchten? Ja. Die Konsequenzen sollen sie fürchten. Und wehe, Väter glauben, erziehen zu können, ohne Konsequenzen. Viel Vergnügen. Kann euch ein Lied singen von diesen Kindern, die mehr und mehr werden in der Schule. Das dann für Auswirkungen hat, für größere Zusammenhänge. Wenn das Wohlbefinden das Entscheidende ist. Man wundert sich aber dann, wenn sie die Kinder gegenseitig schwere Verletzungen zufügen, weil man braucht sie aber nichts mehr fürchten. Es wird alles seinen Grund haben. Wahrscheinlich im Geburtsvorgang versteckt war das, dass dann einer zum Totschläger wird und so weiter. Lauter faule Ausreden, um nicht die Konsequenzen zu spüren, weil es keine Konsequenzen oft gibt. Ein verständiger Mensch spricht weise Worte, ein Unverständiger aber sollte mit der Rute bestraft werden. Das ist auch ein hartes Wort, das ist völlig unmöglich in der heutigen Pädagogik. Bitte sofort streichen. Rute, Strafe. Furchtbar grauslich. Anfang der Weisheit ist Furcht vor Gott. Und Hiob selber, Hiob 28, Verse 20 bis 28 sagt, dass er bei dem Herrn geblieben ist, war, weil er bis zum Schluss überzeugt war, er wird zu mir halten. Und wir wissen aber, dass Gott da mit dem Teufel an Handel eingegangen ist. Nimm ihm alles weg. Und ich bin überzeugt davon, der redet mit dir kein Wort mehr. Und der Hiob sagt so richtig deutlich, dass es steht dort wortwörtlich, auf seine Hand schauen. Er hat Gott auf die Finger geschaut, was er tut. Und dabei bleibe ich, da lasse ich mich nicht nehmen, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich bleibe dabei, das ist meine Weisheit, dass ich Gott auf die Finger schaue und er wird mich retten. Es wird alles gut ausgehen. Und Gott sagt uns das auch, wie ich es schon vorher ein paar Mal gelesen habe. Er wird uns dort wieder zurückbringen, wo wir aufgrund unseres Ungehorsams hinkommen sind. Ein praktisches Beispiel, aber auch mit Gottes Weisheit kann man Schindluder treiben. Ne? Einen tragischen Ausgang zum Beispiel nahm das Leben des Königs Salomo. Am Anfang seiner Wirkungsweise hat der Gott was gebeten, nicht? Ihr kennt viele Märchen bauen auf dieser Sache auf, nicht? Was möchtest du gern haben? Drei Wünsche hast frei, nicht? Diese drei Wunschgeschichte kommt beim Salomo genauso gut vor. Und Salomo trifft eine ganz weise Entscheidung. Er möchte ein weises Herz haben und einen weisen Verstand, damit er sein Volk richtig führen kann und wo er Recht von Unrecht unterscheiden kann. Also er will nicht stark sein, er will nicht haben, dass er alle Feinde vor ihm in den Dreck schmeißt. Nein, er will ein weises Herz haben. Und da steht, und Gott hat das gefreut, was sich der Salomo von ihm wünscht. Diese Weisheit, dieses weise Herz. Und wir wissen ja, dass die Weisheit des Salomo sprichwörtlich ist. Ja? Ein salomonisches Urteil zu treffen, heißt, es ist nied- und nagelfest, es passt, es ist hundertprozentig gerecht. Erinnern wir uns an seine Geschichte mit den beiden Damen, die um die Gunst der Mutterschaft kämpfen vor ihm. Aber am Ende seines Lebens, Schuld an die Frauen, ja, wahrscheinlich hat er zwei Frauen gehabt, ich weiß es nicht, er hat auf jeden Fall viele Frauen, und alle Frauen haben ihn am Schluss seines Lebens dazu verführt, die Götter anzubeten aus den Völkern, aus denen sie gekommen sind. Und das hat Gott nicht gefallen. Dieses Erbitten des weisen Herzens steht in 1. Könige 3, in den Versen 7 bis 12, wer sich das aufschreiben will. Und diese sprichwörtliche Weisheit am Ende, 1. Könige 11, 4 bis 8, er will Entscheidungen treffen und plötzlich ist das einfach, die Frauen sagen, hey, jetzt reicht's aber mit Gott nicht mehr aus, jetzt werden die Sachen schwieriger. Lieber Salomo, jetzt, ich bitte dir meinen Gott an, die nächste Frau sagt, ich bitte dir meinen Gott an, schau, die kennen alle viel mehr als dein Gott. Und es war ja nicht so, dass Salomo sagt, sein Gott kann gar nichts. Aber er war nicht mehr, wie man so sagt, ungeteilten Herzens. Naja, schauen wir mal, nicht? Ein bisschen Wahrsagerei kann ich schon. Ein bisschen Horoskop lesen kann ich nicht schon. Gerade heute in der Früh habe ich wieder gehört, was der Mond übrigens alles ausrichten soll. Gestern wäre es ideal gewesen, die Fingernägel schneiden. Was ist heute? Heute ist auch irgendwas ganz was Außergewöhnliches für sich. Ich glaube, heute sollst du die Ski wachsen, dann heute wächst drei Wochen länger, weil der Mond in einer bestimmten und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Und in die Laodicea-Gemeinde war das, wo er sagt, wenn du heiß warst, könnt ihr was tun mit dir, könnt ihr bloßen, dann wirst du kalt. Wenn du kalt warst, dann würde ich dich aufheizen, aber du bist lau. Und hast du schon mal eine laue Suppe gegessen? Eine Rindsuppe, eine echte? Wer kennt das? Wenn du einen Löffel rein tust und außer, dann bleibt das Fett am Löffel so. Das spüre ich. Spuck die aus. Und so ähnlich ist dem Salomo dann auch gegangen. Aufpassen, wenn wir Gaben von Gott kriegen und Weisheit von ihm kriegen, dass wir sie in einer treuen Beziehung zu Gott immer wieder neu auffrischen lassen und trotzdem immer vor Gott stehen. So gut, dass wir sind, und mit Gott arbeiten können und er uns viel gibt, bleiben wir bei ihm. Im Griechischen heißt die Weisheit Sophia und ist uns durch das Wort Philosophie bekannt. Ja? Philosophie bedeutet Liebe zur Weisheit. Ja? Man liebt die Weisheit. Und man will mit dieser Liebe zur Weisheit die Welt erklären. Die Menschen erklären. Liebe erklären. Ach Gott, was gibt's für Weisheit-Literatur über die Liebe? Ne? Hohe Liter Liebe. Gibt's ein paar so schöne erotische Stellen da drin. Wollte ich nur so nebenbei sagen. Wer so erotische Literatur gern liest, der soll das hohe Lied der Liebe lesen. Vor allem die Frauen bitte. Steht dort, dass man sie schmücken soll? Bitte? Bitte? Ja. Interessant, gell? Aber die Korinther dürften es übertrieben haben, das mit dem Schmuck. Ein Schmuck soll nicht die Schirche verdecken, ja? Sondern soll Scheine unterstreichen. Wer ist übrigens schier? Das ist auch so eine Frage. Wenn ich mir so manche Gebierste angeschaut habe, weiß ich nicht, ob das schön ist, aber das... Weisheit. Liebe zur Weisheit. Aber wenn Weisheit zu uns Menschen, zu dem, wie wir funktionieren sollen, nur von Menschen bestimmt wird, dann sehen wir die Folgen, die das hat. Ja? Wenn zum Beispiel zur Weisheit des Menschen dazugehört, dass der Bauch der Frau ihr gehört, und dass sie das, was da drinnen ist, genauso verwenden kann wie den Darminhalt. Nämlich wegschmeißen. Ne? Ich habe euch sicher erzählt von der Lesung in der Bibliothek, wo eine Van der Bellen-Fanfrau, ganz eine bekannte österreichische Dichterin, ganz groß da oben gehabt hat, Van der Bellen. Und dann habe ich sie noch gefragt, nachdem sie über das Leid der Tiere geschrieben und gelesen hat und wie traurig dass das ist, wie schlecht dass es manchen Tieren geht. Und dann habe ich gesagt, und wie geht's denn ca. 50.000 Kindern, die in Österreich abgetrieben werden? Das ist ganz normal. Das sagt sie mir als Juristin. Solange ein Kind nicht auf der Welt ist und laut schreit, lebt es nicht. Punkt. Weisheit vor der Welt. Weisheit des Erschaffers oder Menschenweisheit. Philosophie hat sein Recht, aber nur dann, wenn sie mit der Weisheit unseres Schöpfers zu tun hat. Christus wurde uns von Gott zur Weisheit gemacht. 1. Korinther 1,30, haben wir schon vorher vorgelesen. Und in diesem Jesus Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Denkt man nur einfach in zwei Männer, die ich da heranziehen möchte als Beispiel. Der Paulus war für seine Zeit sowas wie bei uns der höchste Universitätsprofessor, den wir kennen. Ja? Wenn er was gesagt hat, war das Gesetz. Und nicht nur in seinem eigenen Land und in seinem Stammland. Er hat auch gesetzliche Aufträge gekriegt, darüber hinaus, also ins Ausland. Er durfte ins benachbarte Syrien gehen, nach Damaskus und dort Leute requirieren und einsperren und in den Häfen werfen lassen. Er war also eine very important person. Weltlich. Vollgestopft mit weltlicher Weisheit. Judentum und jüdische Gesetze, Torah und so weiter im Kopf. Er war durch und durch Grieche, mit dem griechischen Denken vertraut. Und er war römischer Staatsbürger, bin also überzeugt, dass er auch das römische Recht genau kennt hat, weil er sich ja auf ein Grundrecht berufen hat, nämlich wenn jemand zum Tod verurteilt wird, hat er das Recht gehabt, vor den Kaiser geführt zu werden als römischer Bürger. Also ein Mensch, der sozusagen wie ein Universalgenie. Und trotzdem sagt er, alles das erachte ich für Dreck. Ja. Ich meine, ich mit meinem schmalen Hirn, ich hoffe, ich brauche nicht viel für Dreck erachten im Vergleich zu Jesus. Aber der Paulus, die Aussage war was. Christus ist die Weisheit. Kolosser 2, 1-3 steht es, dass in Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Er ist der Sohn Gottes, der Menschgewordene. Und die Weisheit ist nicht eine bestimmte Lehre. Genauso wie es in der Pädagogik nicht eine bestimmte Lehre gibt. Einmal laissez-faire, einmal nicht laissez-faire, einmal Summerhill, einmal streng, einmal Bootcamp, einmal das. Einmal Mama fahren, einmal Papa fahren, einmal Opa fahren, einmal Oma fahren. Oder jetzt zum Beispiel Papa, Mama gibt's nicht mehr, Eltern 1 und Eltern 2. Und die beste Erziehung passiert am besten gleich nach der Geburt in irgendein staatliches Heim, wo lauter Studierte sich um die Kinder kümmern. Nein, Weisheit ist nicht eine bestimmte Lehre oder ein bestimmtes System, sondern zuallererst die Person Jesus Christus. Und Weisheit kennt sich mit der göttlichen Bauordnung aus, da bin ich beim Christoph. Ich glaube nicht, dass es gescheit ist, ein Haus so zu bauen, wie es aus dem Bauch rauskommt. Es wird gut sein, wenn man einen Plan hat, den man einreicht, der dann begutachtet wird von einem Statiker, vom Bürgermeister, wie auch immer, was außen und was drinnen ist, wie viel Eisen man verwendet, etc. etc. Weisheit kennt die göttliche Bauordnung. Erziehen wir unsere Kinder nach der göttlichen Bauordnung? Führen wir unsere Ehe nach der göttlichen Bauordnung? Wie denkt unsere Umgebung, wie denkt unsere Welt, die uns bekannt ist, über Ehe und Familie noch, über Erziehung, über Politik? Ihr sollt wissen, dass diese Bauordnungen einen großen Feind haben. Das ist der Teufel, der Feind, der göttlichen Bauordnungen zerstören will. Sprüche 9, 1-12 und Epheser 3, 9-12 sprechen davon, was Gottes Bauordnungen sind. Und das Ziel oder die Möglichkeit zu überprüfen, ob man die richtige Bauordnung verwendet. Zum Thema Haus kennen wir, wer sein Haus auf Sand baut, wird merken, wie es wegschwimmt. Und wer es auf festen Grund baut, wird merken, dass stehen bleibt. Ja? Und Gott sagt in seinem Wort, bis zu dem Tag, wo er wiederkommt und das neue Jerusalem aufbaut, wird alles das, was nicht nach meiner Bauordnung gebaut wird, verschwinden. Sie in Feuer und Luft auflösen. Nicht mehr da sein. Nicht mehr da sein. Und für uns jetzt, Jakobus 3,17, sind die äußeren Kennzahlen oder Kennpunkte genannt, wenn wir in der Weisheit von oben arbeiten. Jakobus 3, Vers 17, ich nehme jetzt einen anderen Text, als den da, ich lese den dann auch noch vor. Wenn jemand nach der Weisheit von oben arbeitet, empfindet das der andere und du selber als lauter. Können wir damit noch was anfangen mit dem Wort lauter? Läutern kommt davon auch. Ist auch ganz hohe Form von rein. Also Gold wird so lang geschmolzen, abgeschöpft, mit Sauerstoff und so weiter, bis lauter Gold überbleibt. Reinstes Gold, wo keine Fremdeinwirkungen drinnen sind. Das zweite Zeichen ist friedsam. Friedsam heißt, um Frieden bemüht. Um Frieden bemüht. Nicht friedlich sein, sondern um Frieden bemüht, das ist ganz was anderes. Friedsam. Vorbildlich. Vorbildlich. Wie kann ein Sünder vorbildlich sein? Bitte? Wie kann ein Sünder vorbildlich sein? Was Gott doch nur mit Sündern zu tun hat.
Und wenn man dazu steht, dass er Mensch ist und auch Fehler macht.
Ja, Sünder ist.
Es ist ja nicht nur das.
Ja, genau. Das ist das Zeichen. Woher nimmst du das? Wie kannst du mir gegenübertreten? Nicht ich tritt dir gegenüber. Christus in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin Sünder. Sagt der Paulus auch. Ich bin Sünder. Ich mangel des Ruhmes, den ich bei Gott haben sollte. Aber mein Leben ist, bin nicht ich. Sterben ist mein Gewinn. Unser Ich muss sterben. Wenn wir es ernst nehmen, dann können wir auch sagen, wir sind Vorbild in darin, dass wir Gottes Kinder sind. Wohlfügend. Das ist auch so ein Wort. Wohlfügend. Man baut sie in der richtigen Weise ein und kann Dinge mit Motiven bearbeiten, die Gottes Willen entsprechen. Das sind so direkte Übersetzungen aus dem Aramäischen oder Hebräischen. Das ist jetzt auch schön. Gequollen von Erbarmen und guten Früchten. Gequollen. Also, was man von uns sieht, was von uns aufgeht, so gequollen, anquellen, soll Erbarmen und gute Früchte sein. Unbeurteilend und ungeheuchelt. Sich um die Weisheit zu bemühen, die vor Gott Gültigkeit hast, heißt für mich ruhig werden, runterkommen, nachdenken, und vielleicht schauen, ob man zur Medizin für andere Leute wird und für sich selber. Zur Medizin, zu einer wohltuenden Medizin für andere Menschen wird. Und das Allerwesentlichste dabei ist zu wissen, ich bin ein gerettetes Kind und das wünsche ich meinem Nachbarn auch. Oder meinem Arbeitskollegen. Und jetzt nicht wieder in so Heckmeck und Trabel verfallen, sondern in Ruhe Gott fragen, was ist dran. Wer die Weisheit findet, findet das Leben und die Wohltracht des Herrn, Sprüche 8, 32 bis 36. Wer die Weisheit findet, wer Jesus Christus findet, findet das Leben und die Wohltracht des Herrn. Wohltracht kommt von trächtig. Ja, also eine Kuh ist trächtig. Mit was Gutem voll, neues Kabel, ja. Und so sollten wir voll sein. Das Leben und die Wohltracht des Herrn. Gott wird durch uns Leben schenken können. Jetzt wünsche ich mir ein Lied, das da dazu passt. Habe jetzt ein Lied. Herr, wenn der Wunsch in meinem Herzen sich still in deinen Willen legt, dann fühle ich trotz aller Schmerzen, dass deine Liebe mich umgibt. Und dann, Weisheit hat oft auch damit zu tun, dass man, du lässt mich in die Tiefe gehen. Ich wünsche es euch nicht, aber ich kann ein Lied davon singen. Du lässt mich in die Tiefe gehen, damit ich fühle, wer ich bin. Doch Herr, du lässt mich dort nicht stehen. Du ziehst mich wieder zu dir hin. Und wenn im eigenen Wollen und Ringen oft meine Hand ins Leere fasst, du wirst mich doch nach Hause bringen, weil du mich angenommen hast. Amen.